Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Faulheit, jetzt so will ich dir auch ein kleines Loblied bringen. Oh, wie sauer wird es mir, dich nach Würden zu besingen. Doch ich will mein Bestes tun. Nach der Arbeit ist gut ruhen.
Sich mit Faulheit zu beschäftigen, ist ja auch schon quasi eine performative Kontradiktion, könnte man sagen, ja.
Nashima Sahrawi, Philosophin aus Frankfurt. Performative Kontradiktion. Schon mal gehört? Sprachwissenschaft. Wenn das momentane Tun des Sprechenden im Widerspruch zur Bedeutung der Aussage steht. Lessing ging es genauso. Faul sein oder der Faulheit ein Loblied singen. Beides gleichzeitig geht nicht. Aber wie löst man diesen Widerspruch auf? Wie kann man die Faulheit beschreiben? Nimmt man sie ernst und will man sich ihr hingeben?
Höchstes Gut, wer dich nur hat, dessen ungestörtes Leben. Ach, ich gähn, ich werde matt. Nun, so magst du's mir vergeben, dass ich dich nicht singen kann. Du verhinderst mich ja dran.
Vielleicht indem man andere sie definieren lässt, sich selbst dabei zurücklegt, döst, den Tag beschaut, in den Himmel guckt oder auf den Wald, einen See oder das Meer, die Wolken vorüberziehen lässt, den Vögeln lauscht, im Café sitzt, Passanten vorüberschlendern lässt, seinen Träumen hinterherhängt, Musik hört.
Die Tätigen rollen, wie der Stein rollt, gemäß der Dummheit der Mechanik. Über die Faulheit. Ein Feature von Günter Wessel.
Faulheit ist eine Enthaltung von der Arbeit. Und innerhalb des Begriffs der Faulheit kann differenziert werden. Es gibt auf der einen Seite die passive Faulheit, auf der anderen Seite die aktive Faulheit. Und passive Faulheit ist sowas wie Trägheit, also ein Mensch, der sich nicht bewegt. Jemand, der sich nicht für seine Umwelt ereifern kann, also der sozusagen einfach sich auf sein Sofa setzt. Und der berühmteste Faule ist der Oblomow aus dem Roman von Iwan Gontscharow. Der ist ja tatsächlich so faul und so passiv, dass er an seiner Trägheit stirbt.
Das Liegen war für Ilja Iljitsch weder eine Notwendigkeit wie für einen Kranken oder einen Schläfrigen, noch eine Zufälligkeit wie für einen Ermüdeten, noch ein Vergnügen wie für einen Faulen. Es war sein normaler Zustand.
Ein Held der Horizontalen. Dabei ist es eigentlich wirklich schwierig, das Nichtstun. Der Geist wird unruhig, er rappelt herum und beim Liegen piekst irgendetwas auch garantiert im Rücken. Das ist ohne Ablenkung deutlich zu spüren.
Faulheit ist das andere der Arbeit. Das heißt, wir sind geneigt zu denken, wir seien arbeitsam. Wir sind fleißig, wir strukturieren unseren Alltag, wir produzieren Ergebnisse. Und das andere dazu, das ist dann Faulheit. Oder man könnte auch sagen, und das ist eine andere Traditionslinie, Faulheit ist das Ausbleiben von einer besseren Art, nicht zu arbeiten. Also von so etwas wie Muße oder von einem erfüllten, produktiven, guten Leben, das jetzt nicht in Arbeit aufgeht.
Thomas Keiling, Philosophieprofessor an der University of Warwick, England.
Er hatte sich gleich beim Erwachen vorgenommen, aufzustehen, sich zu waschen und nachdem er Tee getrunken hatte, gründlich nachzudenken, manches in Erwägung zu ziehen, zu notieren und sich überhaupt der Sache ganz zu widmen.
Ilja Iljitsch Oblomow kämpft. Heldenhaft.
Er lag eine halbe Stunde lang da und quälte sich mit diesem Vorsatze ab. Doch dann überlegte er sich, dass er alles auch nach dem Frühstück tun konnte. Dass er den Tee wie immer liegend trinken würde. Umso mehr, als diese Stellung zum Nachdenken ebenso gut geeignet war. Das tat er auch. Nach dem Tee hatte er sich schon auf seinem Lager aufgerichtet und wäre beinahe aufgestanden. Er hatte sogar begonnen, auf die Pantoffeln blickend, den einen Fuß vom Bette zu ihnen herabgleiten zu lassen. Doch dann zog er ihn gleich wieder hinauf.
Kant hat mal geschrieben, Faulheit ist der Hang zur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit in gesundem Zustande. Also Faulheit ist eine menschliche Anlage, untätig zu sein, ohne vorher gearbeitet zu haben. Und aus dieser Definition kann man schon ganz schön sehen, wie Faulheit in Abgrenzung zur Arbeit definiert wird. Und das ist sicherlich eine moderne Definition.
Annika Schlitte, Professorin für Philosophie an der Universität Greifswald. Wenn Kant das sagte, muss das ja wohl stimmen. Wer wollte dem großen Königsberger ausgerechnet zu seinem 300. Geburtstag widersprechen? Obwohl, vielleicht hatte er doch nicht mit allem recht. Aber er war dezidiert in seinen Äußerungen. Dass der Mensch nur schwer aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit herausgelange, liegt am Unvermögen sich seines Verstandes ohne die Leitung eines anderen zu bedienen, hervorgerufen auch durch Faulheit und Feigheit.
Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleiben und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein.
Damit ist dann fast alles gesagt. Die Faulheit ist bei Kant endgültig erledigt. Sie hatte es aber schon vorher schwer.
Der Träge. Seine Seele wünscht und nichts ist da. Aber die Seele des Fleißigen wird gesättigt.
Heißt es in den alttestamentarischen Sprüchen Salomons. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Der Satz wird dem Franziskanermönch Berthold von Regensburg aus dem 13. Jahrhundert zugeschrieben. Klöster waren Orte des Ora et Labora, des Betens und Arbeitens. Und ein gottgefälliges Leben war spätestens mit der Reformation eines voller Mühe und Arbeit. So heißt es jedenfalls in Luthers Übersetzung von Psalm 90. Fleißig und gottgefällig. Religiöse Erwählung und ökonomischer Erfolg hängen zusammen. Faulheit wurde zur Todsünde. Und die bürgerliche Gesellschaft griff das Diktum schnell auf. Für Max Weber bildete die protestantische Arbeitsethik einen zentralen Treiber für die Entwicklung des Kapitalismus.
Ganz interessant in dem Zusammenhang ist, sich die Etymologie anzugucken. Das Wort Faulheit, wenn man das im Mittelhochdeutschen nachverfolgt, ist Foolheit ja einerseits eben auch dieses Untätigsein, Trägheit, nichts tun, ist aber eben auch verwandt mit dem Begriff der Fäulnis, also tatsächlich dem Faulen von Lebensmitteln. Und der Faulpelz ist auch ein Begriff nicht nur für eine faule Person, sondern auch für den Schimmel, ne, der sich auf verdorbenem Obst bildet. Und das finde ich ein ganz schönes, drastisches Bild. Jemanden faul zu nennen, ist auf jeden Fall eine sehr stigmatisierende Bezeichnung.
Schimmlig, verdorben, abgewertet. Kein Wunder, dass die Faulheit uns schwerfällt. Und sie somit zum Kampfbegriff wird. Explizit bei Paul Lafargue, dem Schwiegersohn von Karl Marx. Der veröffentlichte 1880 seine Schrift »Das Recht auf Faulheit«.
Eine seltsame Sucht beherrscht die Arbeiterklasse aller Länder, in denen die kapitalistische Zivilisation herrscht. Diese Sucht, diese Liebe zur Arbeit, die rasende bis zur Erschöpfung der Individuen und ihrer Nachkommenschaft gehende Arbeitssucht. Statt gegen diese geistige Verwirrung anzukämpfen, haben die Priester, die Ökonomen und die Moralisten die Arbeit heilig gesprochen.
Auch das Proletariat habe sich dem Dogma der Arbeit unterworfen. Lafargues Forderung, ein Recht auf Faulheit, sprich maximal 3 Arbeitsstunden am Tag, das würde zur Aufrechterhaltung eines menschenwürdigen Lebens ausreichen. Mehr sei von übel. Es würde zu vollkommen sinnloser Überproduktion und Überkonsum führen. Für Thomas Keiling ist Paul Lafargues Recht auf Faulheit eher eine Art Pflicht zu Faulheit.
Er wollte mit Gewalt durchsetzen, dass alle Menschen weniger arbeiten, sie gewissermaßen zum Faulsein im Sinne des Nichtarbeitens zwingen. Und das ist eine Vorstellung, die ergibt eigentlich nur Sinn, wenn man so diese radikale Alternative sieht. Entweder man arbeitet und ist völlig entfremdet, oder man kommt in diesen Glückszustand des Nichtarbeitens.
Den schwierig zu erreichenden Glückszustand des Nichtarbeitens.
Der Süden von Sarah Kirsch. Wenn es nach mir ginge, ich säße den Tag angelehnt auf dem Faulbett. Den Himmel vergleichend und Bilder vor Augen. Über die Straße flattert ein Landhund. Die alten Papierfabriken, das grüne, reine Wasser. Ein Arm drinnen, der andere zugereicht. Höchstens 4 Grad, die Sorg. Petrarca kommt mit Laura den Weg uns entgegen, auf einem Maultier. Beide über 70 und Laura rauchte Zigarren. Der Maler Klapper holt aus einem Schuhkarton 25 angefangene Bilder. Ein Ocker-Tagebau. Ein Schwemmsystem, um den Farbstoff zu fangen. Alles unter Mont Ventoux eines Tags im September, der währt schon ein Jahr.
Das Nichtstun fällt immer mehr Menschen immer schwerer, behaupten jedenfalls Studien. Nach einer Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Technischen Universität Braunschweig von 2023 sind 1/10 aller Erwerbstätigen arbeitssüchtig. Diese Menschen finden kein Arbeitsende, sie überhäufen sich mit Aufgaben, überfordern sich selbst immer mehr und können in Angstzustände und schwere Depressionen abgleiten. Oder auch unter Herz-Kreislauf-Störungen leiden. Warum leisten wir uns nicht ein wenig mehr Faulheit? Warum fällt sie uns so schwer?
Die Produktion ist in unsere Körper eingeflossen. Also die Dynamiken der Produktion und nicht nur in die Körper, sondern auch in unsere komplette Lebenswelt. Unsere komplette Sozialisation ist darauf ausgelegt, effektiv und produktiv zu sein. Also ansonsten wird es schwierig mit dem Überleben in den Industriegesellschaften.
Dagegen wehren kann man sich nur noch mit nicht ernst gemeinten Witzeleien, indem man Sprichwörter ergänzt. Arbeit macht das Leben süß. Faulheit stärkt die Glieder. Oder Arbeit adelt. Wir bleiben bürgerlich. Hilfloser Humor. Denn in Wirklichkeit wird rangeklotzt. 583 Millionen bezahlte und 702 Millionen unbezahlte Überstunden hat das Statistische Bundesamt 2022 gezählt. Wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Und Arbeit ist nicht nur positiv konnotiert, sondern ist im expandierenden Kapitalismus, im Gegensatz zur vormodernen Gesellschaft, keine Privatangelegenheit mehr. Wer nicht arbeitet, schließt sich selbst aus der Gesellschaft aus und wird ausgeschlossen. Mit großem Unverständnis wird im aktuellen Diskurs auf die sogenannte Generation Z geschaut, die angeblich viel weniger arbeiten möchte. Warum eigentlich? Weil Nichtarbeiten oder sogar Faulenzen kein Lebensziel sein kann? Oder doch?
Am Rande Roms. Thomas Rosenlöcher. Mitten in der Sonne ein Straßenloch. Daneben, umgestürzt, eine Ramme. Aufrecht ein kleiner Eimer, voll Sand. Der hiesige Erdarbeiter sitzt 3 Straßen weiter beim Bier. Denn wer begriffen hat, wie kurz das Leben ist, hat Zeit. Die Ingenieure sind fern und reden ohnehin in ihren verschiedenen Sprachen. Und wenn er auch käme, wartet auf ihn das Straßenloch in der Sonne, die riesige schlafende Ramme, der schweigsame Eimer aus Blech.
Parallel zur Verdammung der Faulheit gab es natürlich immer schon das Lob der Muse. Annika Schlitte.
Ich denke an eben solche antiken Vorstellungen etwa von Muse.
Denn wenn auch beides sein muss, so ist doch das Leben in Muse dem Leben in Arbeit vorzuziehen.
Soweit Aristoteles.
Die ja von außen vielleicht auch so aussehen, als wäre da jemand faul, weil er eben in dem Moment nicht ein ökonomisch sinnvolles Ziel zu verfolgen scheint, sondern etwa liest oder dichtet oder philosophiert. Aristoteles würde sagen, eben eine selbstzweckhafte Form des Tätigseins, die sich von der Arbeit dann ganz fundamental abgrenzt. Bei Aristoteles ist derjenige zu bedauern, der arbeiten muss, und wirklich frei sind nur diejenigen, die nicht arbeiten müssen.
Wie ein englischer Gentleman. Um ein solcher zu sein, muss man unbedingt ein Kriterium erfüllen: seinen Lebensunterhalt gänzlich ohne eigene Arbeit bestreiten können. Ein Erbe verwalten lassen, Muße ohne Arbeit pflegen, mehr Aristoteles als Kant zugeneigt und unbeleckt von den Sorgen und Nöten des Alltags sein. Musterbeispiel dafür ist Jules Vernes Romanheld Phileas Fogg, der seine Tage nach einem sehr festen, genauen Zeitplan verplempert. Vorwiegend in seinem Club bei der Lektüre der Times, des Morning Chronicles oder des Standard, nur unterbrochen durch Mahlzeiten und dem gelegentlichen Whistspiel mit anderen Clubmitgliedern. Ein Exzentriker, der seine Diener feuerte, weil das Rasierwasser ein Quäntchen zu heiß war und sein eher faules, müßiggängerisches, die Welt nur betrachtendes Dasein nur aufgrund einer ziemlich wahnsinnigen Wette unterbrach. Eine Reise in 80 Tagen um die Welt. Für Nassima Sahraoui ist Phileas Fogg das Stereotyp eines Privatiers. Sie führt ein anderes Beispiel aus dem 19. Jahrhundert an.
Der Flaneur, so ein Relikt aus alter Zeit. Jemand, der sich sozusagen im Zeitalter des Frühkapitalismus versucht zu entheben und zu entsagen.
Der Philosoph Walter Benjamin hat sich eingehend mit ihm beschäftigt. Er schreibt in seinem Essay über Baudelaire:
Um 1840 gehörte es vorübergehend zum guten Ton, Schildkröten in den Passagen spazieren zu führen. Der Flaneur ließ sich gern sein Tempo von ihnen vorschreiben. Wäre es nach ihm gegangen, so hätte der Fortschritt diesen Paar lernen müssen. Aber nicht er behielt das letzte Wort, sondern Taylor, der das Nieder mit der Flanerie zur Parole machte.
Frederick Winslow Taylor war ein US-amerikanischer Ingenieur, der versuchte, Arbeitsprozesse wissenschaftlich zu analysieren, um sie möglichst effektiv zu organisieren.
Alles, was so gegen dieses Tempo des Kapitalismus geht, das repräsentiert dieser Flaneur. Also so ganz langsam durch die Straßen zu schlendern, Zeit zu haben, sich die Schaufenster anzuschauen in den Passagen.
Es ist ein sich wehren gegen allzu große Effektivität. Man weiß, man steht auf verlorenem Posten, aber man sträubt sich gegen die Anforderungen ohne wirkliche Chance. Das System zwingt den Rhythmus auf. Nur mit Verweigerung kann man etwas aus dem Takt bringen. Das gilt für alle hierarchischen Strukturen, für Angestellte in ihren Büros zum Beispiel, auch für die Schule. Der französische Philosoph Roland Barthes beschrieb in einem Gespräch sehr präzise, warum die Faulheit unbedingt zum Schülerleben dazugehört.
Die Faulheit ist kein Mythos. Sie ist eine fundamentale und gleichsam natürliche Gegebenheit der Schulsituation. Warum? Weil die Schule eine Zwangsstruktur und die Faulheit für die Schüler ein Mittel ist, sich über diesen Zwang hinwegzusetzen. Der Unterricht enthält zwangsläufig eine Repressionswirkung. Und sei es nur, weil dort Dinge gelehrt werden, nach denen es den Heranwachsenden nicht unbedingt verlangt. Die Faulheit kann eine Antwort auf diese Repression sein, eine subjektive Taktik, um den damit verbundenen Ärger zu ertragen, seinem Bewusstsein darüber Ausdruck zu verleihen und sie so auf eine gewisse Weise zu dialektisieren. Die Antwort erfolgt nicht direkt. Sie ist keine offene Fragestellung, denn der Schüler ist nicht in der Lage, unvermittelt auf Zwänge zu antworten. Es ist eine indirekte Antwort.
Als das Interview im September 1979 in der Zeitung Le Monde erschien, hatte der Autor dieses Beitrags gerade sein letztes Schuljahr abgesessen. Wirklich abgesessen. Leider kannte er Barths Argumentation noch nicht. Er hätte damit sein Schulverhalten, das in den ersten Jahren als verträumt, später als faul charakterisiert wurde, gut erklären können.
Was ist, fragte ich, und wie verhält sich ein Müßiggänger? Der Schüler, der sich meldete, sagte: Ein Müßiggänger ist der Mensch der Zukunft. Betreibt der Müßiggänger künftig den Müßiggang, so wird es zu einer Revolution kommen, die auf wunderbare Weise Errungenschaften hervorbringt, von denen heute niemand zu träumen wagt. Günter Bruno Fuchs.
Ich glaube, einen Zusammenhang von Faulheit und Kreativität, den darf man schon unterstellen. Also das scheint mir einfach sozusagen phänomenologisch so schlagend zu sein, dass diese Unterbrechung und der Anführungszeichen Leerlauf, dass das einfach eine Bedingung ist, dafür mal was anders zu machen. Also aus sozusagen habitualisierten, eingeschliffenen Verhaltensweisen rauszukommen.
Neurologische Untersuchungen bestätigen, was Thomas Keiling formuliert. Sie zeigen, dass im Zustand des Nichtstuns Hirnareale aktiviert wurden, die vorher geruht hatten. So vernetzen sich Gehirnteile, die an kreativen Prozessen beteiligt sind, und werfen neue Gedanken aus.
Und dann macht man eben die Erfindungen, dann hat man eben die guten Ideen, dann ist man kreativ. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Zusammenhang, den man schon mal unterstellen darf. Und das kann natürlich auch was unglaublich Interessantes haben. Also gerade wenn wir sagen, Kultur, Diversität, unterschiedliche Lebensentwürfe sind was besonders Wertvolles Und das geht dann eben nicht nur sozusagen um technische Erfindung und Innovation, sondern auch kulturelle Innovation. Die finden natürlich auch durch Faulheit und Leerlauf statt.
Haben wir nicht allein deshalb schon eine Pflicht zur Faulheit? Und vielleicht nicht nur zur gelegentlichen, um auf neue, bessere Ideen zu kommen? Und sollten wir die Trägheit nicht fördern, ausbauen? Ist das Beste, was man tun kann, nicht nichts? Führt Fleiß nicht hingegen zu immer mehr und immer größeren Autos, zu mehr und mehr Plastikmüll, Shopping-Malls mit gigantischen Parkplätzen, voller Läden, voller Dinge, die niemand braucht? Zur tausendsten Handy-App, mit der man Preise von Dingen vergleichen kann, die einen nicht interessieren? Ruiniert er nicht den Planeten? Annika Schlitte.
Auf der einen Seite, klar, würde ich sagen, ne, also das Problem an dieser Stigmatisierung der Faulheit ist schon, dass eine bestimmte Form der Produktivität als die einzig mögliche Form des Tätigseins definiert wird. Nur das, was sich irgendwie ökonomisch verwerten lässt, ist dann eine sinnvolle Betätigung. Und aus diesem Reduktionismus muss man, glaube ich, rauskommen, auch aus dieser Beschränkung auf so einen unbedingten Produktionsimperativ und Wachstumsimperativ. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch argumentieren, dass Faulheit ja sehr häufig auch wiederum ein Motor ist, ne, für ökonomische Entwicklung.
Ja, sicher, zugegeben, ein Fauler hat das Rad erfunden, weil er die schweren Dinge nicht schleppen wollte. Das Fahrrad, weil er nicht selbst laufen wollte. Das Auto, weil er noch zu faul zum Trampeln war.
Viele Produkte werden ja vielleicht auch deshalb erst kreiert, weil Menschen diesen Hang zur Faulheit haben. Also, ne, ich denke an Fertiggerichte oder dass man sich Waren nach Hause bestellt, ne, anstatt in Geschäfte zu gehen.
Womit wir wieder bei Oblomow, Iwan Gontscharows Helden, wären, der nicht einmal seine Stiefel selbst anziehen kann. Träge Masse. Aber irgendwo muss es doch das Maß der Faulheit geben, eine wirkliche Kultur der Faulheit. Das Wissen um sie scheint uns verloren gegangen zu sein. Wir sind so tief in der Arbeitsgesellschaft verwurzelt, dass wir Faulheit nicht mehr genießen können. Und sie auch nicht mehr suchen. Es gibt Yoga zur Stressreduktion und Meditation zur Achtsamkeit. Und im Urlaub will und muss man was erleben. Die Freizeit will sinnvoll gefüllt sein. Vor allem zur Reproduktion der Arbeitskraft. Schon Friedrich Nietzsche beklagte das.
Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite. Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung und fängt an, sich vor sich selber zu schämen. Man ist es seiner Gesundheit schuldig. So redet man, wenn man auf einer Landpartie ertappt wird. Ja, es könnte bald so weit kommen, dass man einem Hang zur Vita Contemplativa, das heißt zum Spazierengehen mit Gedanken und Freunden, nicht ohne Selbstverachtung und schlechtes Gewissen nachgäbe.
Muße als Arbeit. Muße, die mit Arbeit finanziert wird.
Sie kaufen sich sozusagen diese Momente. Yoga, Retreat, die schönste Almhütte, die sie sich vorstellen können. Sie sind ganz abgeschieden, aber das kostet alles richtig viel Geld. Also das ist sozusagen, das ist das, was sie investieren. Und so hat der Markt mittlerweile herausgefunden, dass so dieses Herausnehmen aus dem Markt, entziehen sozusagen aus dem Markt, dass das ja eigentlich im Prinzip auch wieder eine Marktlücke ist. Und sie sind ja sozusagen dann auch wieder produktiv, indem sie unproduktiv sind. Und dafür bezahlen sie dann.
Der Kapitalismus macht sogar die Faulheit zur Ware. Was uns fehlt, ist deine Erziehung zur Muße. Weil wir gerne in Fallen reintapsen, dass wir in dem Moment, wo wir Muße hätten, shoppen gehen oder uns zum nächsten Kurs anmelden. Irgendetwas machen, in Dauerschleife. Mut kann da vielleicht das finnische Kalsarikkanit machen. Das Wort bedeutet übersetzt etwa, sich in Unterhosen daheim alleine betrinken, was auch eine Form interessanter Freizeitgestaltung sein könnte. Aber eigentlich ist der Begriff nicht unbedingt wörtlich gemeint, sondern bedeutet eher eine im übertragenen Sinne Zwanglosigkeit der eigenen Mußestunden. Eine, die weder gesellschaftliche Normen anerkennt, noch der Reproduktion der Arbeitskraft dient. Ein Vorbild in Sache Faulheit könnte auch der Dude aus dem Film The Big Lebowski der Brüder Joel und Ethan Coen sein. Der vermittelt ehrgeizlos und auch subversiv alle Normen unterlaufend nicht einmal einen Eindruck von wirklicher Tätigkeit. Und auch wenn der im Bademantel durch den Supermarkt schlappende unmittelbar in nicht seinem Gentleman wie Phileas Fogg ähnelt, gibt es Ähnlichkeiten. Wie dieser hat der Dude außer dem Nichtstun ein paar feste Routinen. Statt im Club herumzulungern, Zeitung zu lesen und Karten zu spielen, sind es das Bowling Center und die mehrmals tägliche Marihuana-Dosis. Calcericanit in Reinkultur.
Das ist natürlich schon ein richtiger Kiffer. Und trotzdem würde ich sagen, dass er natürlich derjenige ist, der am Ende irgendwie den moralischen Kompass hat. Derjenige ist, der genau weil er nicht mitmacht erstmal, dann eine alternative Handlungsform finden kann und irgendwie, ja, sozusagen als der Gerechte dann da rausgeht aus dieser ganzen Geschichte. Und das finde ich schon bewundernswert auf eine Weise. Also dass gerade durch dieses, das Anti-Held-Sein, durch das Faul-Sein, sich dann wieder was ergeben kann, das man nicht geplant hatte, aber das einem dann, wenn man es hat, doch besonders wertvoll erscheint.
Die tätigen Rollen, wie der Stein rollt, gemäß der Dummheit der Mechanik.
Schrieb Friedrich Nietzsche. Und weiter.
Es ist ein edel Ding, um Muße und Müßiggehen. Wenn Müßiggang wirklich der Anfang aller Laster ist, so befindet er sich doch wenigstens in der Nähe aller Tugenden. Der müßige Mensch ist immer noch ein besserer Mensch als der tätige.
Der Nietzsche folgend muss man die Mechanik des automatischen Handelns verlassen. Erst dann stellt sich die entscheidende Frage, ob ich das, was ich tue, überhaupt tun sollte. Sollte ich das wirklich tun? Denn erst wenn ich frei entscheiden und selbstbestimmt handeln kann, erst dann stellt sich die Alternative von Tugend und Laster.
Wenn ich einfach nur, weil die Arbeitsmoral das vorgibt, so handle, wie alle handle, ja, dann ist es weder Tugend noch Laster. Ja, dann haben wir einfach ein entfremdetes, uneigentliches Leben. Gut, das kann man natürlich machen, nur dann ist man letztlich nicht wirklich moralisch. Dann ist man der moralischen Frage ausgewichen, der Frage, was das gute Leben ist, und hat sie sich sozusagen nie gestellt und das dann für die Antwort ausgegeben.
Doch leider bleibt das eine Problem. Wer außer Phileas Fogg und dem Dude kann sich wirkliche Faulheit leisten? Bei beiden kommt das Geld für den Club und den Butler oder die Bowlingbahn und die tägliche Marihuana-Dröhnung einfach irgendwo her. Auch Aristoteles konnte ein Leben in Muße nur loben und anstreben, weil offensichtlich die Lebensgrundlagen stimmten.
Wir sind ja schon bei den großen Verteilungsfragen. Die Frage, wie wir unsere Zeit gestalten, ist natürlich eine der Fragen, die unglaublich wichtig sind, weil diejenigen, die sich's leisten können, die können sozusagen frei über ihre Zeit verfügen. Und die anderen sind sozusagen ein bisschen sehr darauf angewiesen, A, was sie sich sozusagen leisten können und B, inwiefern sozusagen der Arbeitskampf vorangeschritten ist, dass sie sich ein Stück quasi von diesem Kuchen der freien Zeit irgendwie auch abschneiden dürfen.
Um eben ein erfülltes Leben zu führen, das zugleich individuell ist und sozusagen eigenen Glücksvorstellungen entspricht und eben Zeit lässt für diese in sich vollendeten Tätigkeiten, dafür brauchen wir ein universelles Grundeinkommen. Das ist ein Argument, das man, glaube ich, durchaus machen kann.
Aus der Ode an die Faulheit von Pablo Neruda. Gestern fühlte ich, die Ode will nicht aus dem Boden sprießen. Es war höchste Zeit, sie hätte zumindest ein grünes Blatt zeigen müssen. Ich wühlte die Erde auf, fruchtlos war's. Da zeigte sich die Faulheit hoch oben in den Pinien, nackt. Schläfrig, mit geblendeten Augen, entführte sie mich. Zeigte mir am Gestade kleine zerbrochene Stückchen ozeanischer Stoffe. Hölzer, Algen, Steine. Federn von Meeresvögeln. Ich sah die silbernen Sturmschwalben kreuzen und wie schwarze Kreuze an die Felsen geschmiedet die Kormorane. Befreite eine Biene, die im Spinnennetz mit dem Tode rang, steckte ein Steinchen in die Tasche, sanft fühlte es sich an, ganz sanft wie eine Vogelbrust, indes an der Küste miteinander Sonne und Nebel kämpften, den ganzen Nachmittag lang. Am Abend, an meine Pflicht, die Flüchtige, die Ode, denkend, zog ich am Feuer meine Schuhe aus, wischte den Sand von ihnen und sogleich sank ich in Schlaf.
Die tätigen Rollen, wie der Stein rollt, gemäß der Dummheit der Mechanik, über die Faulheit, ein Feature von Günter Wessel. mit Annika Mauer, Robert Frank und Niklas Kort. Ton Lukas Wilke. Regie Stefanie Lasai. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024.